Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute ist Lili Vogelsang meine Gästin. Lili sagt von sich selbst, dass sie eine Frau ist, die gerne über Tabus spricht. Und so hat sie es sich mit ihrem Co-Founder zur Aufgabe gemacht, Selfcare in den Intimbereich zu bringen und Sontur gegründet. Eigentlich will niemand darüber sprechen und nur wenige verwenden es. Und doch hat Lili dann ihre Gründungschance erkannt. Wir sprechen darüber. Co-Founder-Dating, wie man professionell eine oder einen Co-Founder finden kann, über Tabus, wie man mit kleinen Schritten Tabus immer weiter aufbricht, über Netzwerke, wer alles dazugehören sollte und auch nicht und wie es Lili auf ihrem Weg hilft. Eine Episode, die Selbstbewusstsein mal von einer ganz anderen Perspektive beleuchtet und mit Leichtigkeit Themen anspricht, über die die meisten Menschen erstmal nicht sprechen wollen. Lasst euch von Lilis positiven Vibes anstecken. Auf die Plätze, sichtbar, los! Herzlich willkommen, Lili, heute im Podcast von Femvisible, Femvisible Talk. Ich freue mich sehr auf dich.
Vielen Dank, liebe Kerstin, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch.
Bevor wir gleich mehr über dich, liebe Lili, erfahren und über dein Thema, nämlich auch Tabus zu brechen, es wird heute richtig spannend, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, gibt es einen Aha-Moment auch in deinem Leben, der dich vielleicht dahin gebracht hat, wo du heute bist oder auch ganz woanders hin? Lass mal hören, was war so los?
Ich hatte mehrere Aha-Momente sogar. Also der erste Aha-Moment hat mich auf das Thema Unternehmertum gebracht. Da war ich damals für ein Praktikum in der Elfenbeinküste und wollte unbedingt in die Politik und die Welt besser machen und habe da so die unschönen Seiten von Entwicklungspolitik auch gesehen und dann da aber einen ganz, ganz tollen Unternehmer kennengelernt, der eben eine Fruchtplantage aufgebaut hat und die Leute dort ausgebildet hat und so eben als Unternehmer da wiedergegeben hat, was er von den Menschen bekommen hat. Das war das erste Mal, dass ich mir dachte, vielleicht ist Unternehmertum ja was ich ganz spannend finde. Und dann das zweite oder der zweite Aha-Moment war, der war so peu à peu. Manchmal hat man ja auch so diese kleinen Aha-Momente, die sich immer ansammeln, dass ich gemerkt habe in der Beratung, in der ich ja dann damals auch angefangen habe, ich will eigentlich ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann macht man halt wirklich alles gleichzeitig. Also von Pakete verschicken zu irgendwelchen CEO-wichtigen Sachen, da kann man alles machen. Und so hat sich der Aha-Moment zum Unternehmertum und zum Gründen so angehäuft.
Und dann hast du ja auch gegründet. Mhm. Und darüber wollen wir auch mehr erfahren. Erzähl doch mal, wie so dein Werdegang ist und wie du zur Gründung dann letztendlich gekommen bist. Du hast ja gerade schon ein bisschen was verraten.
Genau, mein Werdegang war eigentlich so sehr voraussehbar und geplant. Also ich habe Politikwissenschaften studiert, dann habe ich in der Politikberatung angefangen, dann bin ich in eine Kommunikationsberatung gegangen und das hätte auch einfach weiter fröhlich so für die nächsten 40, 50 Jahre weiterlaufen können, aber es hat mich immer wieder so dann doch in den Finger gejuckt, irgendwas Eigenes zu machen. Und der Aha-Moment zu Sontoo kam dann während Covid, während wir in einer kleinen Runde zusammensaßen mit ein paar Mädels und uns so über intime Sachen ausgetauscht haben. Und dann kam es eben auch zum Thema Hautirritation im Intimbereich, also Pickelchen und eingewachsene Haare. Und das hat manche am Tisch richtig beschäftigt. Also die wollten dann nicht ins Schwimmbad gehen, die wollten nicht in die Sauna. Das war einfach ein Riesenthema. Und irgendwie bin ich an diesem Thema hängen geblieben und dachte, das kann doch nicht sein, dass es nichts gibt, was Menschen hilft, die so viel Scham dafür empfinden. Und dann ehrlicherweise habe ich einfach angefangen und nie wieder aufgehört.
Für alle, die Sontoo heute zum ersten Mal hören, erklär mal, was ist das?
Sontoo ist Skincare für Down There. Also wir machen Haut- und Haarpflege für den Intimbereich, um alle kosmetischen Probleme dort von Rasierpickeln zu eingewachsenen Haaren, zu Rötungen und all diesen Dingen, um die zu lindern. Und dafür haben wir Naturkosmetik entwickelt für den Intimbereich, also Aftershaves, Peelings. Wir haben gerade ein Körperhaaröl in der Entwicklung. Und wir sind da sehr getrieben eben von diesem Skincare-Gedanken auch zu sagen, dass man sich an bestimmten Körperstellen pflegt, weil man sich damit besser fühlt und auch selbstbewusster. Und vor allem in diesen Momenten, wo man ja dann doch vielleicht ein bisschen mehr von seinem Körper zeigt, kann einen das ja besonders beschäftigen, wenn man sagt, boah, das ist irgendwie alles rot und pustelig und das ist mir unangenehm. Und dafür wollen wir eine Lösung schaffen.
Mhm. Das heißt also, vor Saint-Tout bin ich in den Drogeriemarkt gegangen oder in die Apotheke und es wurde mir absolut nichts angeboten.
Genau, also vor Saint-Tout hast du im Drogeriemarkt oder in der Apotheke Waschlotionen gefunden oder eben Pflege bei wirklich medizinischen Problemen, also Trockenheit, Entzündungen, Infektion. Aber diesen Aspekt von, also Pflege, Cremes für gegen Pickel oder Rötungen, das gibt es einfach in Deutschland noch nicht. Und wenn es das mal vereinzelt gibt, so auf Amazon oder so, dann gibt es das eben mit sehr, sehr vielen chemischen Inhaltsstoffen. Und dann auch in so Babyrosa und einfach jetzt nichts, wo man als erwachsener Mensch sagt, hey, cool, so, ich habe da Pickelchen, mache ich mir eine Creme drauf, dann ist besser.
Mhm. Und habt ihr euch dann, also wer ist überhaupt wir?
Wir sind einmal ich als Co-Gründerin und mein Mitgründer Felix, der so mein Yin zu meinem Yang ist, der sich einfach wahnsinnig gerne mit Zahlen und Daten und Fakten auseinandersetzt, während ich irgendwie immer Hansdampf in allen Gassen bin. Und genau, so typische Unterhaltungen zwischen uns sind, Felix, ich habe eine grandiose Idee. Und Felix kommt dann immer mit, ja, cool, wollen wir AB testen? Und dann lassen wir die Zahlen sozusagen dafür sprechen. Also das ist das Team.
Okay. Bevor wir gleich darüber sprechen vielleicht, was immer sehr spannend ist, wie du mit Felix zusammengekommen bist, wie ihr euch als Gründungsteam gefunden habt, nochmal eine Frage zu deinem Thema Intimkosmetik, heißt das so?
Ja, Skincare for Down There, genau, ja, Intimkosmetik, ja.
Okay. Und dann hast du gesehen, okay, in Deutschland ist der Markt brach, ist ja immer eine schöne Unternehmergeschichte, solche blinden Flecken in der Konsumgesellschaft zu finden. Aber hast du dann ins Ausland geguckt oder hast du geschaut, was es woanders gibt? Ist der Markt woanders erschlossen? Sind nur wir so komisch oder?
Ja, also eigentlich zu allem, was du gerade gesagt hast, ja. Also ich habe vor ein paar Jahren habe ich eine Reise gemacht nach Japan und Korea und habe da in einer Shopping Mall schon ein Spa gesehen für Frauen für den Intimbereich. Die sitzen dann auf so Dampfstühlen, das nennt sich Yoni Steaming, auf so Stühlen, dann kommt von unten warmer Dampf und das soll irgendwie alles reinigen und entspannen und so weiter und so fort. Und ich habe mir damals so gedacht, so, hä? Wie komisch. Aber dann natürlich verstanden, dass das eine Region ist, in der einfach noch mehr Pflege eben diesem besonderen Körperteil zukommt, was ja eigentlich auch total absurd ist, dass man das so ignoriert. Also das wird ja rasiert, das wird gewaxt, das wird in irgendwelche Unterhosen gestopft. Also dass da irgendwie die Haut mal Pflege bräuchte, ist irgendwie total klar. Und also der asiatische Markt, was das angeht, ist schon relativ groß. Da habe ich dann natürlich auch angefangen zu gucken ganz am Anfang, als ich mir dann so ein bisschen Inspiration holen wollte. Und ansonsten sind aber eigentlich, also wir Deutschen sind da besonders hinterher, was Intimpflege angeht. Also in Italien oder auch in Polen nutzen die Leute das schon viel häufiger täglich. Und in Deutschland sind es halt gerade so 4% und in Italien 20%. Und was genau da unser Problem ist, also wir haben ein paar Thesen, die haben sich auch immer mehr bestätigt, aber warum das so schwierig ist, hat einfach vielleicht auch damit zu tun, dass das Thema in Deutschland viele Berührungsängste hervorruft.
Also ist auch ein kulturell bedingtes Thema.
Ich würde sagen schon. Es bräuchte vielleicht noch mehr Research wirklich zu dem Thema, warum wir uns damit so schwer tun. Aber wir haben ganz zu Beginn haben wir eine der größten Intimstudien in Deutschland durchgeführt mit dem Deutschlandbarometer. Das war total nett, weil diese Marktforschungsagentur uns angeboten hat, das pro bono zu machen, weil sie das Thema so spannend fanden. Und das Problem war aber, es hat viel länger gebraucht als jede andere Marktforschung vorher, weil niemand diese Fragen beantworten wollte, obwohl es komplett anonym war. Es war wirklich für alle so, nee, also darüber rede ich jetzt nicht.
Okay, das heißt, dein politikwissenschaftliches Studium hat dann doch irgendwie hier nochmal Einzug erhalten, zumindest in die Research und eine Studie. Aber was war dann am Ende trotzdem der Outcome der Studie? Gab es einen oder musstet ihr abbrechen, weil keine Probanden?
Nee, es gab ein Outcome der Studie und es gab super viele spannende Insights. Also zum ersten haben wir gesehen, dass wirklich viele Menschen dieses Problem haben. Also 72% aller Menschen haben Hautirritationen im Intimbereich, was ja schon echt, also wenn man sich vorstellt, 72% aller Menschen hätten Pickel im Gesicht, dann würden sich ja die großen Kosmetikproduzenten, die würden sich ja sowas von die Hände reiben. Und dann haben wir vor allem auch gesehen, das hat mich dann nochmal bestärkt, dass ich das wirklich machen will, ist, dass jede zweite Person deswegen schon mal auf Intimität verzichtet hat oder nicht ins Schwimmbad gegangen ist oder nicht in die Sauna. Und da dachte ich mir dann schon nochmal, holla, das schränkt ja wirklich die Hälfte der Betroffenen in schönen Dingen in ihrem Leben ein. Mhm. Und dass man da was dran machen kann, das ist mir irgendwie wichtig. Und dass man da so ein bisschen Selbstbewusstsein auch mitgeben kann, das finde ich sehr, sehr schön. Also das waren so die Kerninsights. Dann gab es natürlich noch so, was ist die beliebte Intimfrisur und so. Also da könnte ich stundenlang drüber referieren inzwischen.
Spannend. Ja, auf jeden Fall hat es dich darin bestärkt und motiviert, daraus ein ganzes Unternehmen zu machen. Und du sagtest es gerade schon, Felix, dein Co-Gründer. Lass uns darüber noch mal kurz sprechen. Das ist auch eine Frage, die immer wieder auch bei mir ankommt. Wie finde ich jemanden, der mit mir zusammen gründet? Und wie hast du es geschafft, genau in diesem Thema, ich denke, Felix war bei der Abendrunde nicht unbedingt dabei, genau Felix davon zu überzeugen?
Also Felix und ich, wir haben uns kennengelernt über eine Co-Founder-Matching-Plattform. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, aber ich kann dir das nachreichen für die Shownotes, falls du das haben möchtest. Und wir haben uns wirklich am Anfang wie so gedatet, halt als Gründer. Und was mich an Felix dann so überzeugt hat und was mir ein gutes Gefühl gegeben hat für die Gründung war, ich habe mich natürlich mit super vielen Menschen getroffen, die mir wahnsinnig sympathisch waren. Ich fand die so toll, ich fand die so nett und wir haben so gevibed und wir waren wie ein und dieselbe Person, was natürlich total das Problem ist. Und die fanden auch alles so toll, wie ich das schon gemacht habe. Und das war, danach bin ich immer rausgegangen und dachte, Mensch, ich habe ja eigentlich schon das Unternehmen fertig gebaut. So. Mhm. Und nach den Treffen mit Felix hat dann an so ein paar Stellen den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, naja, wie machst du das da? Und hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Und hier glaube ich irgendwie nicht so richtig, dass das so klappt, wie das in deinem Plan steht.
Okay.
Und dann habe ich mich dazu entschieden, eben diese kritische Stimme mit an Bord zu holen.
Okay. Und Felix hat sich auch vom Thema mitreißen lassen? Oder was hat den dann dazu bewogen, sich auch genau so einem, ich sag's mal immer, Gründungsextrem-Thema anzunehmen?
Ich glaube, was Felix dazu bewegt hat, mit reinzukommen, war erstens, dass wir uns gut verstanden haben und dass er, glaube ich, auch an mich als Gründerin von diesem Unternehmen geglaubt hat. Mhm. Zweitens, dass er gesehen hat, dass mir es nicht darum geht, irgendeinen Scheiß im Internet zu verkaufen, sondern dass ich da wirklich mit einer Mission dran bin, dass mir das echt wichtig ist, wie wir unsere Produkte entwickeln, wie wir die zertifizieren, so mein Qualitätsanspruch an die Produkte. Und dann ist es für ihn einfach eine super spannende Denkaufgabe, da in so eine Nische reinzubrechen. Das ist ja zum Teil schwieriger, als in einen Markt reinzugehen, den es schon gibt. Und ich glaube, er fand einfach die Challenge spannend.
Wie toll. Also klingt wirklich nach einem Perfect Match. Und es ist ja auch nicht leicht, immer so zusammen ein Unternehmen zu führen. Du hast es vorhin schon gesagt, der eine kommt mit einer enthusiastischen Idee, der andere sagt so, okay, lass mal die Zahlen sprechen, ist auch immer eine gute Ausrede. Und wie muss man sich das heute bei euch so vorstellen? Wann habt ihr gegründet? Das ist jetzt auch schon eine Weile her.
Ja, genau, vor einem Jahr, bisschen mehr, anderthalb Jahren, glaube ich. Ja.
Und klappt so gut mit euch oder was sind so eure Herausforderungen?
Also ich würde sagen, und ich glaube, das ist super entscheidend, so menschlich klappt's total. Mhm. Also das ist so dieses sich wirklich auch so bis zum gewissen Grad blind auf jemanden verlassen können. Und da so eine Ruhe, so das macht, das passt schon. Gleichzeitig ist es natürlich eine große Herausforderung, wenn man ganz anders, ich sag jetzt mal, spricht und kommuniziert. Mhm. Also ich bin halt all over the place und habe viele kreative Ideen und Felix braucht Zahlen. Und es gibt schon manchmal Momente, wo wir nebeneinander sitzen und sagen, ja, aber das haben wir doch so besprochen. Und die andere Person hat einfach was komplett anderes gehört. Da ist keine böse Intention dabei, aber man denkt sich einfach, hä, warte, wirklich? Und das mussten wir lernen. Und das lernen wir auch immer noch, aber wir haben es schon sehr gut so bewältigt. Aber manchmal ist es wirklich einfach so, dass man das Gefühl hat, du sprichst Französisch und ich sprech Spanisch. Und jetzt müssen wir irgendwie das durch den Google Translate jagen, damit wir beide wissen, was wir meinen.
Okay. Lass uns mal darüber sprechen, was ich gerade schon sagte, Gründung Extreme heißt, ihr habt euch jetzt nicht gerade ein Thema ausgesucht, wo die ganze Welt sagt, wow, cool, dass ihr endlich euch darum kümmert, weil du hast es gerade schon gesagt, es ist mit sehr viel Charme behaftet und ich könnte mir auch vorstellen, im Business-Kontext ist nicht jeder offen, darüber zu sprechen. Was hat dich dazu bewogen oder euch dazu bewogen, in so einem Tabuthema zu gründen? Ich meine, für viele ist es schon eine krasse Entscheidung, überhaupt zu gründen und dann noch Tabus zu brechen. Wie fühlt sich das an?
Bis zu einem gewissen Grad habe ich, glaube ich, lange gar nicht gemerkt, was es für ein Tabu ist. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil gewesen. Also ich hatte relativ früh so ein, zwei Supporter, Supporterinnen, die mir gesagt haben, das ist irgendwie eine bescheuerte Idee, aber das ist eine coole Idee, mach das mal. Und das war sehr bestärkend und auch einfach eine gefühlt eine Gründungskultur oder eine Gründerkultur, in der es auch immer mehr belohnt wird, einfach mal zu versuchen. Und so bin ich da ehrlicherweise zum Teil ein bisschen blauäugig rangegangen und dachte, hä, das ist doch total, normal. Also dann mache ich das jetzt, das ist doch total cool. Und habe dann natürlich aber auch immer wieder Momente gehabt, wo ich dann zum Beispiel meinem letzten Chef sagen musste, ey, ich kündige jetzt, weil ich mache jetzt Intimpflege in so einem super schicken Berliner Office mit Blick auf den Bundestag und dann saß ich da eben diesem Mann im Anzug gegenüber und sagte, ja, ich mache jetzt Intimpflege und dem sind so ein bisschen die Augen aus dem Kopf gefallen. Er hat dann auch wirklich gesagt, also du kannst dir das auch nochmal überlegen, du kannst auch in 10 Tagen deine Kündigung zurückziehen, wir würden dich zurücknehmen und ich war so, nö, ich mache jetzt Intimpflege. Und das hilft mir aber, glaube ich, einfach da so dran zu gehen mit einem Gefühl von Normalität. Und gleichzeitig merke ich natürlich ab und zu, dass es für manche wirklich, wirklich seltsam ist. Und wenn ich dann auf so Familienfeiern oder sowas bin und da auch einfach manchmal keine Lust habe, jetzt darüber zu reden, dann sage ich einfach, wir machen Kosmetik. Und dann interessiert es eigentlich auch schon wieder niemanden.
Okay. Ja, aber letztendlich ist es ein ernstzunehmendes Unternehmen. Es ist jetzt auch schon 1,5 Jahre lang gewachsen. Wie hat der Markt sich durch euch eventuell auch verändert? Du hast ja schon gesagt, ihr habt diese Umfrage gemacht und da war erstmal so bestürzen und einige wollten gar nichts damit zu tun haben. Hast du den Eindruck, dass sich das gesellschaftlich durchsetzt und verändert? Was macht ihr da? Wie schafft ihr das? Wie bringt ihr das Thema immer wieder ein? Ich weiß auch, du hast eine kleine TikTok-Karriere gemacht. lass uns mal teilhaben, was auf der kommunikativen Ebene da so alles passiert ist.
Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir jetzt noch nicht komplett geknackt haben. Ich glaube, das ist grundsätzlich, und es haben sich ja in dem Bereich auch ein, zwei Unternehmen gegründet, grundsätzlich, dass da in dem Bereich ein bisschen was passiert. Und das finde ich auch sehr gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, es hat jetzt jemand anders auch genau diese Idee oder eine ähnliche Idee und deswegen müssen wir jetzt irgendwie aufhören, weil es gibt ja im Kosmetikmarkt, gibt es ja, keine Ahnung, Nivea und Aesop und alles nebeneinander und es funktioniert ja perfekt. Gleichzeitig merke ich schon immer noch, dass es so ein Problem gibt von zu wenig Solution Awareness. Also dieses Thema von, jeder hat dieses Problem, so wie früher mit den Periodenkrämpfen. Es hatte jede Frau irgendwie Periodenkrämpfe, aber niemand hat Produkte dagegen gekauft, weil halt jede Frau für sich alleine gelitten hat. Und sich gedacht hat, na, ich bin damit alleine. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir eher noch an diesem Punkt sind zu sagen, ah, damit ist man eher alleine oder darüber spricht man noch nicht so sehr. Und wir sind ja jetzt auch nicht das Unternehmen mit dem gigantomatischen Marketingbudget, dass wir jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ein bisschen out of home und große Meta-Kampagnen und ein, zwei InfluencerInnen dazu bewegen, endlich mal über ihre Rasierpickel zu sprechen. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Und ich glaube, wir setzen da vor allem die Tools, die wir haben mit wenig Budget, ziemlich effizient ein. Also du hattest ja schon angesprochen, TikTok ist für uns ein großes Thema und gleichzeitig auch in der Presse immer wieder aufzutauchen. Wir bauen auch Partnerschaften auf, jetzt hier gerade vor allem in Berlin mit Unterwäschenläden und Waxing-Studios und sind da so all in all. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es wird schon.
Sehr gut. Kommen wir mal zu dem Thema Tabus brechen nochmal zurück. Jetzt hast du, sag ich mal, dir dieses Tabu ausgesucht. Es gab schon das ein oder andere Unternehmen auch vorher, die andere Tabus versucht haben zu brechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an The Female Company denke, an Fantasy denke, an Oya denke, auch alles Themen, die durch einen gewissen Lifestyle-Charakter auch an die Oberfläche gekommen sind und den Zugang vielleicht auch ein bisschen erleichtert haben. Was ich dabei auch beobachtet habe, ist, dass es immer sehr viel mit der Gründerin oder den Gründerinnen zusammenhängt und man sich selbst damit auch sichtbar machen muss. Ist es so jetzt, dass du quasi die Frau für die im Teampflege bist und dafür stehst und auf der Straße dazu angesprochen wirst, so, ey, hast du mal einen Tipp für mich oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
Also erstmal finde ich es total schön, mit all diesen großartigen Companies in einem Atemzug genannt zu werden. Gleichzeitig haben wir natürlich noch eine besondere Herausforderung, weil wir uns explizit auch nicht als Female-Only-Produkt platziert haben, sondern Männer können unsere Hautpflege genauso verwenden wie Frauen. Das heißt, manchmal fehlt uns da so ein bisschen so der zugespitzte Schmackes, mit dem man da so reingehen kann. Und gleichzeitig bin ich, glaube ich, wenn wir jetzt so über meine Gründerpersönlichkeit reden und wie die zu Suntu gehört, bin ich schon sehr, sehr gerne die Frau, die grundsätzlich einfach über Tabus spricht und diese Themen behandelt. Also, das Aftershave für den Intimbereich ist ja auch in Anführungsstrichen erst der Anfang. Ja, also es geht ja wirklich darum zu sagen, wir holen Selfcare in den Intimbereich und wir brechen noch jede Menge andere Tabus und das Gesicht dafür zu sein, einfach Dinge, die so normal sind und die jeder hat, einfach mal anzusprechen, auf jeden Fall. Was mir ein paar Mal passiert ist in so Pitch-Unterhaltungen, ist, dass mir dann Leute sehr detailliert erzählt haben, wie sie ihre Intimrasur, also so, ne, handwerklich ausführen und was dann passiert und ob ich dafür einen Tipp hätte. Und das waren dann so Situationen über so ein Matcha-Latte in Berlin-Mitte, wo ich mir zwischendurch dachte, ja, weiß ich nicht, kann ich dir jetzt gerade ad hoc nicht helfen. Ich glaube, unser Aftershave würde dagegen helfen, aber bei der Technik kann ich dir jetzt keine Tipps geben. Also grundsätzlich ja, bei zu praktischen Tipps bin ich raus.
Okay. Das heißt aber auch, seid ihr eigentlich Werbebeschränkungen, unterliegt ihr Werbebeschränkungen auf manchen Plattformen? Das ist ja immer so bei Tabuthemen auch ein Thema, was man vielleicht nicht verschweigen darf, dass nicht alle Plattformen, speziell aus dem amerikanischen Raum, dafür offen sind.
Da habe ich einfach total großes Glück mit Felix, der auch schon eine andere Online-Brand aufgebaut hat und der einfach die Meta-Guidelines, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das als Beispiel nehmen, in- und auswendig kennt und da sehr gut laviert hat, bis wir in Werbebudget gekommen sind, wo man dann ja auch so ein bisschen flexibler wird. Also man sieht ja auch Ads auf diesen Plattformen, wo man sich denkt, hula. Und das hat ja dann oft was damit zu tun, dass es einfach schon große gewachsene Partnerschaften sind. Und da kann ich ehrlicherweise überhaupt keine Lorbeeren für einstreichen, sondern einfach immer nur meinem Co-Founder Danke sagen, der gesagt hat, nee, das können wir so nicht machen. Du musst die Visuals anpassen, weil somit werden wir direkt gebannt. Und ich immer so, doch, ich will aber. Und er so, nein, das machen wir nicht.
Okay. Das heißt, ihr musstet euren Weg auch finden und die Stolpersteine, die in dem Bereich so ausgelegt waren, auch überwinden. Ich ahne es schon, gründen ist auch an der Stelle nicht so easy peasy. Aber ihr habt das auch überwunden.
Wir haben es geschafft, ja.
Sehr schön. Und sag mal, so in die Zukunft geblickt, was denkst du, wie geht's da auch weiter mit Suntu? Ihr seid online verfügbar, ihr habt Kooperationen, wohin geht's mit Suntu?
Boah, es geht wirklich, da ist noch so viel, was kommt. Und ich merke auch immer, wenn ich danach gefragt werde, werde ich so richtig aufgeregt. Also ich freue mich da so sehr. Also grundsätzlich geht's erstmal darum, das Produktportfolio zu erweitern und eben wirklich eine Skincare-Brand für Down There zu werden. Ja, also es gibt da so viele tolle Produkte und Ideen, die ich jetzt noch nicht so in den Äther rausblasen sollte. Aber wir haben eine Produktpipeline von über 15 Produkten, die wir gerne weiterentwickeln würden. Das heißt, da kommt noch so viel mehr für den Intimbereich und dann natürlich auch einfach so kleine lustige Produkte, eben um dieses Thema Tabus brechen anzugehen. Und dann glaube ich schon auch, dass unser nächster Schritt in einer gewissen Form in den Retail gehen muss, weil wir natürlich merken, dass es was anderes ist, wenn wir die Sachen online verkaufen und das immer noch so eine private Sache ist, als wenn man wirklich anfängt, Skincare für down there im öffentlichen Raum zu sehen. Also was natürlich für uns perfekt ist, und ich begrabe da so alle Leute gerade, die ich in diese Richtung kenne, ist, ich finde, wir gehören im Sommer an jeden Flughafen. Für jeden Urlaub, vor dem man sich gerade noch irgendwie rasiert hat oder wo man schon so ein bisschen Stress hat, gehört, finde ich, so ein Aftershave für den Intimbereich, einfach wenn Leute damit Probleme haben, dazu. Mhm. Und dann denken wir natürlich auch an Partnerschaften mit schönen Bikini-Brands und Unterwäsche-Brands und so, die auch so diese Mission vorantreiben, zu sagen, hier, es geht darum, Selbstbewusstsein oder selbstbewusst zu sein, auch in Momenten, in denen man vielleicht ein bisschen weniger anhat. Also die Pläne da sind unendlich und wirklich auch groß. Und manchmal ist es auch frustrierend zu merken, boah, irgendwie ist man da jetzt schon anderthalb Jahre dran und wir sind immer noch nicht überall. Dabei sollten wir doch schon überall sein.
Okay.
Da muss man natürlich so ein bisschen sich selber auch mit seinen Ambitionen bremsen.
Jede Gründung hat so seine Lernkurve. Wenn du jetzt auf die letzten anderthalb Jahre so zurückschaust, was sind da deine Hauptgründungs-Learnings, auch unabhängig von deinem Tabuthema vielleicht? Was ist da so passiert?
Also wenn ich da so Hauptlearnings mitgeben würde, dann ist es, das Erste ist, dass man ein Gefühl dafür entwickeln muss, von wem man Ratschläge und Feedback annimmt und von wem nicht. Weil sonst schwingt man eigentlich die ganze Zeit nur von links nach rechts, weil jeder hat eine andere Meinung zu irgendwas. Und ich glaube, man muss sich da ein Netzwerk aufbauen an Menschen, dessen Ratschläge man wirklich ernst nimmt und wo man sagt, okay, in die Richtung will ich auch gehen, und sich da nicht so zerreißen. Dann würde ich sagen, als zweiter Tipp ist, sich auch, und das habe ich im ersten Jahr auf jeden Fall nicht so gut gemacht, ist in die zwischenmenschlichen Beziehungen um einen rum, die vielleicht auch nichts mit der Gründerbubble zu tun haben, die trotzdem weiter zu pflegen und sich da ein Netzwerk aufzubauen von Menschen, denen es auch im Endeffekt total egal ist, ob man jetzt gerade eine Multimillion-Company aufbauen möchte, einfach weil einem das manchmal dann die Kraft gibt, wieder Vollgas zu gehen. Und das Dritte ist, dass ich wirklich glaube, dass es sich extrem lohnt, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Und wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt das neue Produkt und das ist jetzt die neue Idee, dann macht es natürlich Sinn, sich das durch Kundenfeedback validieren zu lassen und das eigene Bauchgefühl auch immer wieder so zu testen und gleichzeitig wirklich auch manchmal zu sagen, ich glaube daran, wir machen jetzt diesen Test und wir investieren ein bisschen Geld in diesen Test, weil ich daran glaube, weil wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört hätte, dann säße ich jetzt immer noch in einem schicken Büro an irgendwelchen PowerPoint-Slides und wäre, glaube ich, kreuzunglücklich. Und deswegen bin ich sehr, sehr großer Fan von Bauchgefühl.
Das habe ich schon öfter gehört in letzter Zeit mit dem Bauchgefühl. Was glaubst du, warum es uns so schwer fällt, unserem Bauchgefühl zu vertrauen? Oder wie schaffst du es, tatsächlich dein Bauchgefühl zu hören und auch, sage ich mal, über den Verstand zu setzen?
Eine gute Frage. Also es gibt da so Übungen aus dem Coaching sogar. Ich weiß nicht, also ob ich die jetzt hier ausführen soll, aber grundsätzlich eine Sache, die mir immer hilft, ist, sich an Momente zu erinnern, wo es so ein klares Ja gab und so ein klares Nein. Und so dieses Ja und Nein so ein bisschen sich daran zu erinnern und sich dann nochmal die Frage zu stellen, weiß ich nicht, machen wir jetzt Produkt A oder Produkt B? Dann, das ist einfach so eine praktische Übung, die mir im Alltag total hilft. Und ansonsten bin ich da wirklich jemand, mein Körper sagt mir auch einfach, wenn irgendwas nicht gut ist. Also ich kann nicht schlafen, wenn ich unglücklich bin oder wenn ich das Gefühl habe, es läuft gerade in die falsche Richtung. Das sind so, ja, da wird mir sozusagen immer von innen so auf den Deckel gehauen, so nee, das, so machen wir es nicht, wir machen es anders. Aber so praktische Übungen helfen mir da wirklich auch total.
Okay, danke dafür. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Du hast deine Karriere in einem Corporate-Unternehmen begonnen und dann doch entschieden, wie du es gerade vorhin schon eindringlich gesagt hast, sehr krass den Cut gemacht hast und gesagt hast, ich gründe jetzt da eine Company, ich mache mich selbstständig. Es gibt so viele da draußen, die das überlegen und auch immer wieder denken, oh, soll ich jetzt meinen Job kündigen? Soll ich es wirklich machen? Und mich in diese komplette Unsicherheit und auch erstmal finanzielle Einschränkungen zu bringen. Was war bei dir da so der auslösende Moment, wo du gesagt hast, okay, ich hau jetzt den Job in den Sack und geht jetzt los? Oder hast du es, wie lange hast du es im Zweifel auch parallel gemacht, wenn du das so sagen kannst, bis du gesagt hast, so jetzt springe ich?
Also ich glaube, der Moment, der ehrliche Moment bei mir, jetzt springe ich, ist einer, den ich gar nicht allen Zuhörenden wünschen möchte, sondern das war wirklich so ein Moment, da ist um mich rum echt alles so ein bisschen auseinandergefallen. Mein Freund hat sich von mir getrennt, meine Mutter hatte eine Krankheitsdiagnose bekommen und ich war in meinem Job unglücklich. Und dann war es für mich wirklich so der Moment zu sagen, naja, jetzt ist eh alles egal. So, dann kann ich jetzt auch einfach machen, was mich glücklich macht, weil es ja sowieso alles gerade total doof. Dann mache ich mir sorge ich wenigstens dafür, dass so die 10 Stunden, die man am Tag mit Arbeit verbringt, dass die gut sind. Das würde ich jetzt nicht unbedingt jedem wünschen. Was ich beobachtet habe, auch aus meinem Freundeskreis an Gründer und Gründerinnen, ist, je mehr man sich umgibt mit Menschen, die sowas schon mal gemacht haben, umso mehr merkt man, das kann man schon auch schaffen. Also für mich war zum Beispiel Julie, die Gründerin von Femtasy, die ich über eine Freundin kannte, die hat sich irgendwann mal vor 1,5 Jahren die Zeit genommen auf einen Kaffee mit mir und hat es einfach einmal so runterdekliniert, was so die nächsten Schritte sind. Und dann saß man davor und dachte sich, okay, ich glaube, das kann ich. Das kann man schaffen. Und das wäre auf jeden Fall auch so ein praktischer Tipp, sich da einfach immer mit Menschen auszutauschen, die das so ein bisschen entmystifizieren können und auch einfach einem so ein bisschen das Gefühl geben von, andere haben das geschafft, dann kann ich das auch. So.
Wunderbar. Und dann hört man auch, dass einfach kleine Schritte jeden an den Erfolg und an das große Ziel gebracht haben. Und dann, glaube ich, weiß man auch, okay, einen kleinen Schritt kann ich gehen. Ein ganz großer ist vielleicht ein bisschen zu viel für den Moment. Aber ja, kleine Schritte bringen uns dann irgendwann dahin. Liebe Lilly, ich glaube, du hast Großes noch vor und finde toll, was du machst und vor allen Dingen, dass du dir so ein Thema ausgesucht hast, das tatsächlich auch gesellschaftlich was bewegen soll und bewegen wird und dich quasi darum kümmerst, dass es Leuten besser geht auf deine Art und Weise. Wirklich toll. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns ein paar Einblicke zu geben. Und ja, eine große Zukunft liegt vor dir. Alles, alles Gute für Santou und natürlich für dich.
Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und auch für die ganze Unterstützung auf dem Weg dahin.
Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Bis ganz bald.
Ciao.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.